Heute ist das Thema, wage das Träumen, wage es zu träumen. Und das Wort Traum auf Deutsch passt mir noch nicht so ganz, weil was ich sagen möchte ist, auf Englisch, dare to imagine. Also es ist die Vorstellungskraft, aber wage es, Vorstellungskraft zu haben. Ich meine, hört sich irgendwie blöd an auf Deutsch. Aber die Idee ist halt, oder besser gesagt, dieses Dare to Imagine ist ein Aspekt des Glaubens, die mir vor Augen stellt, was durch Gottes Macht sein könnte. Und wenn wir überlegen, eigentlich braucht Glaube genau das, nicht? Weil vieles von unserem Glauben bezieht sich auf Dinge, die im Moment, die ich nicht spüre, die ich nicht sehe. Und dieses Imagination, nicht? Dieses Dare to Imagine heißt, ich stelle mich ein auf eine Vision der Welt, wie Gott sie sieht. Und wenn Gott von dieser Welt träumt, und auch wenn er von meinem eigenen Leben träumt, in diese Vision möchte ich mich einklinken, sozusagen, nicht durch den Glauben. Und darum geht es. Das heißt, ich möchte mir vor Augen stellen, was durch Gottes Macht sein kann und was er machen möchte, was er schaffen will. Und das sieht man vor allem heute in der zweiten Lesung als ein Bild dafür. Nicht dieses himmlische Jerusalem, auch das auf 12 Ecksteine gegründet ist, nicht, was ein Bild ist für die 12, also die 12 Apostel, ist auch ein Bild für die Kirche, aber letztendlich ist dieses Jerusalem auch ein Bild von jedem von uns. Ein Tempel gibt es nicht mehr in der Stadt, das hat dann auch einen Bezug zum Evangelium, wo Jesus sagt, und wir werden bei ihm wohnen. Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid? Nicht, dass Gott in uns Wohnung aufnehmen möchte. Und jetzt hat der Heilige Johannes diese Vision von diesem neuen Jerusalem, das voll mit Edelsteinen ist und wie ein Braut ist, die bereit ist für ihren Bräutigam, der aber herrlich geschmückt ist, nicht, dass wir auch wieder vielleicht erinnern kann an Epheser Kapitel 5, Jesus, der sein Leben hingibt für seine Braut, sodass sie heilig und makellos sein kann vor seinem Angesicht, nicht? Und das sind alles Bilder, weil die Wirklichkeit leider, oder besser gesagt, diese Bilder auch von der wunderschönen Braut und so, ist nichts im Vergleich zu der Wirklichkeit, was Gott ja eigentlich in uns machen möchte. Also, und das braucht halt Imagination, nicht? Es braucht halt eine Vorstellungskraft, es braucht auch dieses wagemutig Glauben, was Gott da machen möchte in uns, übertrifft bei weitem unsere Fähigkeit, es überhaupt uns eigentlich vorzustellen. Und trotzdem braucht es von uns dieses Bemühen, auch nicht uns einzulassen auf diese Vision Gottes. Was sieht Gott denn eigentlich, wenn er die Welt sieht, wenn er die Kirche sieht und wenn er ganz konkret jetzt auch mich persönlich sieht? Nicht? Was ist denn eigentlich sein Traum von meinem Leben? Und ich glaube, je älter wir werden, desto mehr ist die Gefahr da, dass wir sagen, vielleicht nicht das, ja, das. Also meine schönen Idealvorstellungen als junger Mensch jetzt müssen realistisch sein. Nicht? Also eigentlich, also das wird sich nicht mehr groß ändern. Ich werde mich nicht mehr groß ändern können in meinem Leben. Ich habe so viele Versuche gestartet und da passiert nichts mehr Großes. Ja? Aber wer sind wir, Grenzen der Macht Gottes zu setzen? Nicht? Wer sind wir, zu sagen, hey, so weit kannst du gehen mit mir und nicht weiter? Und da möchte ich einfach euch einladen, vielleicht diese Predigt und diesen Impuls, es wird ein bisschen herausfordernd sein. Aber meine Einladung ist, dass es nicht uns überfordert. Ja? Weil, deswegen vielleicht ist auch wichtig, mich ein bisschen letzte Woche zu erinnern, nicht wenn diese, oder vor 2 Wochen, als Jesus Petrus gefragt hat, liebst du mich? Dass das ein bisschen die Voraussetzung auch für was wir heute sagen werden. Nicht? Dass der Petrus, der jetzt sagt, er hat gelernt, nicht? Er sagt, ja, du weißt, dass ich dich liebe, aber mit Philia, nicht mit Agape. Wenn ihr euch erinnert, nicht? Jesus hat gefragt, Agape, und er antwortet mit, also er, der immer gesagt hat, ich bin der Beste und ich liebe dich natürlich mehr als alle anderen, und der jetzt aber gelernt hat und sagt, schau, ich gebe dir, was ich habe. Und das ist noch nicht Agape. Nicht? Also er wird mal Agape geben, aber in diesem Moment hat er es noch nicht. Und das ist okay, für Jesus okay, aber das Wichtige ist, nicht, dass er ihm nicht sagt, hey, ich bin ein Loser, Herr, also ich habe dich 3-mal verleugnet, sondern du weißt, dass ich dich liebe. Es ist eine schwache Liebe, aber ich gebe dir, was ich habe. Und Gott kann das verwandeln, aber die Frage ist halt, und das ist auch heute nicht hier, also bin ich bereit, dann mit auf diesem Abenteuer zu gehen, auf dem dann Jesus mich nehmen möchte, nicht, folge mir nach. Er sagt noch nicht, sterbe für mich, So einfach, also da gibt es einen Unterschied noch zwischen folge mir nach und sterbe für mich. Und irgendwann mal wird er für Jesus sogar sterben. Aber im Moment ist einfach erstmal ein folge mir nach. Und aber die Voraussetzung, nicht auch gerade für das, was wir heute irgendwie sagen wollen, ist also dare to imagine, diesen Traum Gottes wirklich träumen, mitträumen zu wollen und mich einzulassen auf diesen Weg, auf den er mich führen will. Und ich würde halt euch gerne 6 Aspekte darstellen wollen von diesem Traum Gottes. Und vielleicht der Grundgedanke hinter allem, was ich jetzt sagen will, ist eine Idee, die ich bei Johannes Paul II. Gefunden habe und auch von Rick Warren eigentlich, wo er sagt, wo beide sagen, mehr oder weniger diesen Idee. Nicht was ist das Maß meines Glaubens? Die Größe meiner Ängste oder die Größe meines Gottes? Die Größe meiner Fähigkeiten oder die Macht seines Rufes? Also was ist der Maß von meinem Glauben? Die Größe meiner Ängste, nicht, weil manchmal kann man ein bisschen Angst haben, wenn man sagt, hey, jetzt Herr, ein Blankoscheck, du kannst mit mir machen, was du willst. Ich lasse mich völlig ein auf dich. Du kannst in mir träumen alles, was du möchtest. Du kannst das verwirklichen in mir, was du willst. Davon kann man vielleicht manchmal ein bisschen Angst haben. Und die Frage ist halt, ist die Maß meines Glaubens die Größe meiner Ängste oder die Größe meines Gottes? Die Größe meiner eigenen Fähigkeiten oder die Kleinigkeiten meiner eigenen Fähigkeiten oder die Macht seines Rufes, nicht seines Wortes, das sagt, es sei Licht und es ist Licht. Nicht dieses Wort Gottes, das eine Macht Gottes ist, das zu bewirken, was es auch ausgesendet worden ist zu tun. Gut, also erster Aspekt, was mir so einfällt, oder gerade auch von den Lesungen heute, ist diese Gedanken, sich vom Geist durchdringen zu lassen. Nicht? Also wenn Gott von uns träumt, dann träumt er von Menschen, die zutiefst vom Geist durchdrungene Menschen sind. So würde auch Papst Benedikt einen Christen überhaupt definieren. Er sagt, ein Christ ist ein von Geist durchdrungener Mensch, eigentlich sagt er vom Geist ergriffener Mensch, der aus seiner persönlichen Beziehung zu Jesus Christus lebt. Das ist ein Christ. Und wenn Gott von uns träumt, nicht, dann träumt er so. Und heute wird das so dargestellt und sagt, wer mich liebt, der hält fest an meinem Wort, nicht, der klammert sich an meinem Wort. Und wenn er das tut, dann werde ich ihn lieben und dann werde ich zu ihm kommen, dann werden wir zu ihm kommen. Nicht, genau ist das, die Wortwahl so, hören wir heute im Evangelium. Wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Nicht, hier ist dreimal das Wort wird. Also wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Das ist auch ein bisschen eine Bedingung. Nicht? Das heißt, das ist die Herausforderung. Nicht? Das ist die Challenge. Also wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Und danach würde er nämlich sagen, wer mich nicht liebt, hält an meinem Wort nicht fest. Oder andersrum gesagt, wer meinem Wort nicht festhält, liebt mich nicht. Und wo er nochmal sagt, eigentlich, also die Liebe ist nicht das warm, fuzzy Feeling in deinem Herzen unbedingt, sondern ist nicht derjenige, der sagt, Herr, 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 sondern derjenige, der die Worte festhält, die ich ihm sage. Nicht, der das tut, was ich sage. Das ist auch die Bedingung. Nicht dieses Festklammern an seinem Wort. Und wenn wir das aber tun, sagt er, wird mein Vater ihn lieben. Nicht, das heißt, das ist wieder so das Schöne in dieser ganzen Geschichte, ist, dass Gott ja eine Beziehung will mit mir. Nicht? Wenn du mich liebst, ich werde, das ist eine Verheißung, er wird mich lieben. Also das ist nicht, ich werde vielleicht ihn lieben, sondern er wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen. Das ist eine Verheißung, er wird wirklich zu uns kommen und bei uns Wohnung aufnehmen. Nicht? Und das liest man so schnell daher. Aber stellt euch vor, wir sind gerade früh bekehrte Christen im Jahr 50 nach Christus und für uns waren die Götter immer, von denen muss man Angst haben, mit denen müsste man wirklich weit weghalten, nicht? Also ab und zu mal einen Stier opfern oder ein bisschen Weihrauch in der Richtung schwenken, dass sie mich in Frieden lassen und mich nicht zu sehr auf die Nerven gehen, die Götter. Also die waren eher Leute, also Wesen, von denen man Angst haben musste in der damaligen griechischen Welt. Und jetzt sagt er, Aber unser Gott ist uns ganz nah. Er wird sogar bei uns Wohnung aufnehmen. Man hat durch die Jahrhunderte versucht, eine Theologie, dieses Phänomen, was da auch wirklich ja geschieht, was man immer wieder auch sieht, gerade in den Heiligen und in den Mystikern, zu versuchen, irgendwie zu beschreiben. Nicht? Man spricht von heiligmachende Gnade, also komplizierte Worte manchmal, nicht dieses Innewohnung der Dreifaltigkeit im Herzen des Menschen durch die Gnade, die die Voraussetzung aber hat, im Stand der Gnade zu sein. Nicht? Das heißt, derjenige, das hat auch ein heiliger Johannes Paul II. Weiterhin festgehalten, nicht? Also das heißt, jemand, der ein Todsünde ist, da wohnt der Heilige Geist nicht. Das ist ganz krass eigentlich. Ja? Also natürlich ist er weiterhin Kind Gottes, weiterhin ist er geliebt, auch von Gott, und hofft, dass dieses Kind zurückkommt. Aber in diesem Moment bin ich nicht ein Tempel des Heiligen Geistes. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort festhalten, mein Vater wird ihn lieben. Aber auf der anderen Seite ist, wenn nicht jemand versucht, diesen Weg mit Gott zu gehen, langsam, nicht, vielleicht wo es egal, wo er jetzt steht, aber er versucht, Schritte auf Gott hinzumachen, dann nimmt Gott immer mehr Raum ein in diesem Herzen. Das sieht man ja gerade in Heiligen. Es gibt immer mehr Bereiche des Lebens, des Verstandes, des Willens, der Vorstellungskraft, der sogar die Emotionen, nicht, langsam machen auch mit, am Anfang machen sie vielleicht gar nicht mit. Meine Kriterien, meine Weltanschauung, meine Wünsche, meine Träume, immer mehr wird eingenommen vom Heiligen Geist, von dieser Dreifaltigkeit, die in mir wohnt. Und dann siehst du so einen Menschen und sagst, boah, das ist ein Christ, nicht, weil er mir zeigt, wer Gott ist. Er strahlt es einfach durch und durch, weil du merkst, er ist einfach bewohnt, er ist ein Tempel des Heiligen Geistes, nicht, der. Also ich komme zu diesem Tempel und ich finde was? Ich finde nicht so sehr diesen Menschen, ich finde eigentlich Gott durch diesen Menschen. Und stellt euch vor, also wenn Gott von jedem von uns jetzt träumt, nicht, dann träumt er ja genau davon. Er möchte uns in diese Beziehung immer mehr hineinführen. Er möchte uns, mal altmodisches Wort irgendwie zu nutzen, heilig sehen. Nicht? Das ist der Wille Gottes für euch, 2. Thessalonicher, eure Heiligung, dass wir heilig sind. Und Gott hat uns zur Heiligkeit berufen, nicht zur Unreinheit, nicht, sagt er auch, der 2. Thessalonicher. Also Gottes Willen für uns, Gottes Traum von jedem von uns, der in diesem Raum sitzt, ist, dass wir von Geist ergriffene Menschen sind, die immer mehr Raum geben zu dem Heiligen Geist in uns, die uns immer mehr heranspornen lassen von dieser Liebesbeziehung zwischen Vater und Sohn, der Heilige Geist ist, diese Liebe, dass diese Liebe ausgegossen wird, immer mehr in unserem Herzen durch den Heiligen Geist uns geschenkt wird, wie Paulus es sagt, nicht? Und dass diese Liebe, die er selber ist, uns immer mehr durchdrängt und alles, was wir tun und denken und sagen, nicht? Dass das immer mehr sichtbar wird in unserem Leben. Und wie schön es wäre, wenn wir uns immer mehr darauf einlassen würden. Nicht? Stellt euch vor, was geschehen könnte in unserer Umgebung alleine, wenn, und da müssen wir natürlich immer mehr anfangen. Nicht? Wir können auch über die anderen Bereiche reden, wo Gott über uns träumt, aber wenn das wirklich sitzen würde, was für eine Anziehung das hätte für auch gerade jemanden, der nicht so nahe ist zu Gott, nicht? Der ein bisschen in der Kirche vielleicht ein bisschen fernsteht. Also was für eine Anziehung das wäre für jemanden, der sagt, boah, also durch den sehe ich Gott, durch den begegne ich Gott, durch den, also er zeigt mir durch sein Leben, durch sein Zeugnis, durch alles, was er ist, wer Gott eigentlich ist. Und ich glaube, gerade hier auch im Zentrum Johannes Paul und egal, nicht auch andere, einige von euch sind ja auch in anderen Gemeinschaften tätig und auch dort, nicht, was diese Gemeinschaften, einen Lorettos oder die Emanuels oder halt auch hier das Zentrum Johannes Paul oder egal, wo man ist oder seine Pfarre, was das für eine Schlagkraft hätte, es passiert ja auch schon viel, nicht? Da können wir wahnsinnig dankbar sein. Aber wie viel mehr Potenzial ist da eigentlich? Und der erste Schritt aber immer muss sein, glaube ich, dieser Punkt. Nicht? Weil das ist das Fundament für alles andere. Sonst wird das andere alle ja nur Aktivismus. Da machen wir tausend Dinge. Oder wir versuchen, Gemeinschaft zu schaffen. Aber wenn dieses Fundament nicht da ist, dann ist es alle für die Katz eigentlich. Nicht das alles andere. Also vom Geist ergriffene Menschen. Können wir weiter darüber reden. Wie immer, es gibt auch nachher wieder, diesmal, leider ist mein Fragebogen diesmal zu einer A4-Seite ausgeweitet statt einer A5-Seite, tut mir leid. Also ihr müsst nicht alles lesen, aber gut, vielleicht sind ein paar Fragen für nachher, dass ihr, das bekommt jeder, zum Nachhausenehmen ein bisschen mit mehr darüber nachdenken. Zweite Sache, glaube ich, wenn Gott von uns träumt, dann träumt er von Leuten, wie es um die Worte von Papst Franziskus zu reden, die von den Schafen riechen. Die von den Schafen riechen. Nicht? Das ist eine Idee, das Papst Franziskus immer bringt, immer wieder mal bringt, weil er, ich glaube, sehr gut es gemerkt hat, dass wir Christen, gerade wenn wir einen Weg mit Gott gehen, immer wieder dazu tendieren, unsere schöne Ghettos zu bauen. Nicht? Wo wir uns sozusagen abschotten von den nicht mit Gott gehenden so sehr, wie wir es meinen, dass wir gehen. Sozusagen, wir leben dann, wir haben immer wieder die Gefahr, dass wir dann unter uns sind und uns gegenseitig so eine schöne Kuschelecke aufbauen, nicht? Wo wir uns gegenseitig aufwärmen und motivieren und aber vergessen, dass wir eigentlich ja gesagt haben zu diesem ersten Schritt, also diesen ersten Traum von Gott, vom Geist aus ergriffene Menschen, heißt ja, ich werde an meinem Wort festhalten. Und was ist denn eigentlich sein Wort, an dem wir festhalten? Ja, es ist vor allem das neue Gebot und der große Auftrag. Ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander. Und zweitens, geht in die ganze Welt hinaus und verkündet allen das Evangelium. Eigentlich. Nicht? Also ich sage ja zu dem, ich werde an diesem Wort festhalten. Erste ist das neue Gebot, mit dem wir auch die ganzen 10 Gebote natürlich voraussetzen, aber es geht ja viel weiter. Nicht? Also wenn man die Bergpredigt liest, also Jesus tut ja, also nicht, die Liebe ist ja viel, ich toleriere dann nicht nur jemand, sondern ich liebe ihn, was viel, viel weiter geht als nur reine Toleranz. Und zweitens, aber eben auch ein großes Ja zu the Great Commission, also zu dem großen Auftrag Jesu, geht in die ganze Welt hinaus und verkündet allen das Evangelium. Und deswegen müssen wir von den Schafen riechen. Nicht? Das heißt, dieses Jerusalem ist auch das Schöne, dieses Jerusalem war nicht immer eine herrliche Braut für den Bräutigam. Und unser Auftrag aber ist es, dass es das wird in meinem eigenen Leben, aber auch in dieser Welt, dass die Kirche auch das ist. Nicht? Kirche ist auch ein Club von sündigen Menschen. Jeder von uns geht, also ich darf oder ich versuche jede Woche zu beichten, nicht, dass man jede Woche beichten gehen muss, aber ich meine, wir sind alle bewusst, nicht, dass wir Sünder sind, aber Jesus möchte, dass diese Braut immer makelloser, heiliger wird, eigentlich vor seinem Angesicht. Und das setzt voraus, aber, oder wie soll ich sagen, es geht um die Verwandlung der Welt, nicht? Die Verwandlung der Welt. Und das ist unser Auftrag als Christen auch. Und das heißt aber auch die Willigkeit, von den Schafen zu riechen. Da habe ich vor ein paar Tagen habe ich ein Gespräch gehabt mit dem Pius, ich glaube, einige von euch kennen Pius, Nashandasse. Und er hat hier ein neues Tattoo, vielleicht kennt es, hat es jemand mal gesehen bei ihm. Gloria Dei Vivens Homo. Und das ist ein lateinischer Spruch von Irenaeus von Lyon, der im 3. Jahrhundert gelebt hat und eigentlich am Anfang vom 3. Jahrhundert gestorben ist, also noch sogar früher im 2. Jahrhundert eigentlich gelebt hat, hauptsächlich. Und der ein Buch geschrieben hat, und unter anderem gibt es diesen Satz, nicht? Die Herrlichkeit Gottes ist der lebendige Mensch. Und als Tattoo, wenn jemand Pius kennt, der ist halt, also ich habe ihn total gern, weil er auch gerade jemand ist, der so ein Brückenbauer ist, nicht? Gerade zu normalen Leuten, die nicht so schon, so fromme Menschen sind und so, nicht? Und dann ist er halt bei, ich weiß nicht mehr, wie diese Riesenbar, wo alle Leute hingehen, und dort ist halt Barkeeper, also, und wo tausende Leute, ich habe vergessen den Namen hier in Wien, wie das heißt, auf jeden Fall, wenn er sein Bier dann austeilt, nicht, und was hast du denn da auf deinem Arm, komisches Tattoo, dann kommt er ins Gespräch mit den Leuten, und wir haben halt vor ein paar Tagen über dieses Thema gesprochen, nicht, dass wir, vielleicht wir Christen immer wieder mal einfach, also dass der Papst Franziskus da wirklich seinen Finger auf eine Wunde immer wieder reinbohrt, indem er sagt, hey, wir haben eine Aufgabe, Brückenbauer zu sein. Nicht? Also ich träume von Christen, die nach den Schafen riechen, die in der Welt leben, aber nicht von der Welt sind. Ich leide Geburtswehen, sodass Christus in euren Herzen geboren wird, sagt Paulus. Nicht? Wo ist einer, der leidet und ich leide nicht mit? Ich werde alles zu allen Menschen. Aber ja, wie schön es wäre, wenn wir mehr eben unter den Schafen wären. Nicht? Wenn wir auch gerade eben, und das ist halt eine Gefahr, weil man vergisst, okay, man natürlich braucht es den Fellowship in unserer Kirche, wir brauchen Gemeinschaft, wir müssen Gemeinschaft bauen, aber das ist nur eine der Bereiche von einem balancierten christlichen Leben. Nicht? Das ist nur eine der Bereiche von einer von einem christlichen Leben, was vor allem 4 oder 5 Bereiche eigentlich mit sich trägt. Nicht? Das eine ist halt das Fellowship, das andere ist halt der Gottesdienst und überhaupt die Beziehung zu Gott. Das dritte ist halt, dass ich halt in meine Jüngerschaft wachse. Das vierte ist, dass ich halt auch im Dienst, gerade innerhalb der Gemeinde, wo ich halt tätig bin, mich betätige. Und das letzte aber auch, dass ich halt the Great Commission, dass ich Ja sage zu diesem, geht in die ganze Welt hinaus. Also von den Schafen riechen. Ein dritter Bereich, müssen ein bisschen Gas geben. Ich glaube, wenn Gott von uns träumt, oder vielleicht noch ganz kurz zum anderen zurück, Jesus sucht Hände und Füße und Herzen und Arme und Mund und Ohren. Menschen, die bereit sind, ihre Hände, ihre Füße, ihr Herz ihnen zu verleihen. Ich meine, wie sonst sollen Menschen von der Liebe Gottes erfahren, wenn es nicht durch uns ist? Das ist unser Auftrag, Sakramente, lebendige, die Idee von Theologius Leibus und Johannes Paul II., nicht, dass wir selber Sakramente sind, sichtbare Zeichen, die Gott vergegenwärtigen in dieser Welt. Das ist unser Auftrag. Und das heißt auch, die Bereitschaft unter den Schafen zu sein. Und das ist halt ein Problem, wenn unser Freundeskreis nur noch lauter Christen sind. Wenn wir überhaupt nicht mehr Kontakt haben zu Leuten, die es halt nicht mehr sind. Wenn wir da den Kontakt nicht suchen. Gut. Ein weiterer Bereich, ich glaube, wenn Gott träumt von uns, dann träumt er von Menschen, die für die Einheit kämpfen. Das ist die erste Lesung heute gewesen, nicht? Es entstand ein heftiger Streit, heißt es. Ein heftiger Streit. Kann man sich vorstellen, weil manche wollten, dass die neuen Christen, die Beschneidung erwachsener Männer auch beschnitten werden, nicht? Und das kann man sich vorstellen, darüber gab es einen echten Streit. Und nach großer Aufregung und heftigen Auseinandersetzungen zwischen ihnen und Paulus und Barnabas und so weiter. Es gab einen Riesenstreit, aber am Ende heißt es, deshalb haben wir uns geeinigt und beschlossen, Männer auszuwählen und so weiter. Wir haben gehört, dass einige von uns, denen wir keinen Auftrag erteilt haben, euch mit euren Reden beunruhigt haben. Wir und der Heilige Geist haben beschlossen, nicht? Also ziemlich krass Aussage. Also der erste Konzil der Kirche, das Konzil von Jerusalem im Jahr 50 rum ungefähr. Nicht? Wir und der Heilige Geist haben beschlossen. Das heißt, es gab eine Riesenauseinandersetzung, aber dann gab es auch die Einheit. Und eine gesunde Streitkultur ist hier nur dann möglich, wenn Menschen sich wirklich einander gern haben und lieben. Weil sonst wird es sehr schnell persönlich und verletzend und du hast das gemacht, weil du das willst und so. Das heißt, um überhaupt einander Dinge sagen zu können, setzt ein Riesenvertrauen ja voraus. Nicht, dass ich mich jetzt öffnen kann dir gegenüber, dass ich der andere jetzt nicht so gleich persönlich nehmen wird, was ich jetzt sagen werde, dass ich wirklich das Gut des anderen auch suche. Aber dann kann nicht was auch eintreten, was der Papst Franziskus sagt, die Wahrheit ist in einer Begegnung. Die Wahrheit findet in einer Begegnung statt. Und dieses gerade sich zusammenraufen. Und das braucht, also für die Einheit zu kämpfen, er träumt, glaube ich, auch der Herr, von einer Kirche, die in einer Gemeinde, also die wirklich vereint ist, der Zeugnis der Einheit, nicht, dass ein Lichtstrahl sein kann in der Dunkelheit. Und manchmal sind da die Lichter, die Kinder der Finsternis stärker, leider, als die Kinder des Lichtes, vereint in ihren Tun. Ich denke mal an einen Lenin zurück, der sagte, ich brauche nur 10% einer Bevölkerung, um ein Land zu revolutionieren. Nur 10%. Mehr brauche ich gar nicht. Aber diese Leute, die so vereint waren untereinander mit ihren Zielen, nicht, dass sie das erreicht haben, was sie wollten. Und manchmal sind wir leider, also, aber stellt euch vor, wenn wir 10% der Christen wirklich vereint wären unter uns, nicht, dass wir wirklich die Einheit leben werden, was für eine Schlagkraft das hätte auch in dieser Welt. Ein vierter Bereich, glaube ich, wo, wenn Gott von uns träumt, also wie sieht dieser Traum Gottes aus? Dann glaube ich, dann träumt er von Menschen, die ihre Gaben einsetzen für das Ganze. Die versuchen, ihre Gaben zu integrieren auch in der Gemeinschaft. Und das sieht man auch wieder heute in dieser Lesung, wir und der Heilige Geist. Nicht? Das heißt, es war nicht nur einzelne Leute, die irgendwas entschieden haben, sondern es war immer auch, also Christen, wir sind wir glauben nicht an radikalen Individualismus, nicht, sondern wir sind vereint miteinander. Und Und diese Gaben, die wir empfangen, sagt Paulus, die Gaben im Korintherbrief, zweiten spricht er, die sind immer da zum Aufbau der Gemeinde. Die sind gar nicht da für mich selber in erster Stelle. Die Charismen sind nicht da für den Einzelnen, der sie empfängt, eigentlich, sagt Paulus, interessant, sondern sie sind da zum Aufbau der Gemeinde. Sie haben einen Zweck für die anderen, für die anderen. Und ich glaube, halt, dieser Punkt ist ganz, ganz wichtig, weil ich hoffe, dass wir immer weniger unseren eigenen Traum träumen für unser Leben. Nicht? Also, dass ich meinen Traum lebe, sondern dass ich Gottes Traum immer mehr lebe. Und das heißt, dass ich halt auch eben bereit bin, nicht meine Gaben einzusetzen für die anderen, dass ich für die anderen lebe. Und das ist natürlich auch eine Entscheidung von meiner Seite, nicht das zu machen oder eben nicht zu machen. Und da auch sieht man halt eben, wie sehr viel passieren kann, wenn zwei, also zusammen können so viel mehr machen, nicht als nur Einzelne. Ich denke, alleine so ein paar Kleinigkeiten, die hier passiert sind. Ich denke zurück vor Weihnachten, das Shut Up, It's Christmas. Ich meine, das hätte nicht einer machen können. Es waren halt 80, die mitgeholfen haben, das zu verwirklichen. Nicht? Oder jetzt am Wochenende, wir machen gerade ein Looking Good Wochenende für die Mädels. Es sind halt 5 Studentinnen oder 4 und eine Schülerin, die das schmeißt. Wenn eine Einzelne das machen, das wäre gar nicht möglich. Nicht? Das ginge ja gar nicht. Nicht? Das könnte man gar nicht tun. Oder jetzt halt nicht das Projekt für immer oder so. Nicht, das ging ja auch nie, oder das ernst? Es ging ja gar nicht, wenn es nur einzelne Menschen wären, die das machen würden. Es braucht eben das Gemeinsame für das gemeinsame Wohl zu suchen. Und ich glaube, gerade was das angeht, haben wir noch gar nicht, also da kratzen wir noch sehr an der Oberfläche. Nicht? Da gibt hier so viel Potenzial. Ich habe mir auch gedacht, vor ein paar Wochen war ich eingeladen, beim Gebetskreis in Graz zu reden, weil sie gerade über dieses Thema reden wollten. Nicht? Also der Leiter dort hat eingeladen, nicht über gerade dieses Thema zu sprechen und zu schauen, hey, ihr habt so, und da habe ich auch gedacht, das sind so tolle Leute, die haben so viel Potenzial und die machen schon sehr viel Großartiges, aber da gibt es noch, ich glaube, in vielen Bereichen in unseren Gemeinden und Gemeinschaften, da kratzen wir noch sehr an der Oberfläche. Gott träumt viel, viel größer als wir. Und das sagt er ja sogar durch den Paulus in Epheserbrief, Gott, der durch die Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann, als wir uns nur ausdenken könnten oder erbitten könnten. Also das muss man sich mal über die Zunge zerrinnen lassen. Nicht? Das heißt, egal wie groß ich träume, Gott sagt, hey, das ist viel zu klein. Ich kann das unendlich toppen. Ich kann unendlich viel mehr tun, als du nur ausdenken könntest, imagine könntest oder als du nur so gar erbitten könntest. Also ich hätte ein paar große Bitten, nicht? Also ein paar Millionchen für Kunst Glaube, also hier, dass das am Dienstag super geht, dass wir hier erweitern können, nicht? Und es gibt so viele Bereiche, dass wir alle hier in diesem Raum heilig werden. Und Gott sagt, hey, also sei nicht so kleinlich mit deinen Bitten und deinen Träumen. Denk ein bisschen größer. Und ich habe mir gestern mal ein bisschen zusammengeschrieben, wenn ich schaue, wer auch hier allein hier in diesem kleinen Zentrum immer wiederkommt. Nicht? Es gibt halt Sportlehrer und Philosophen, Politikwissenschaftler und Diplomaten, Wirtschaftsstudenten, Headhunter, Ärzte, Sozialarbeiter, Musiker, Handwerker, Lehrer, Krankenpfleger, Psychiater und Theologen. Die Talente, die da sind, nicht? Das sind einfach die Berufe, geschweige die verschiedenen Talente, das auch jeder mit sich bringt, nicht die verschiedenen Gaben, das jeder hat. Ich habe mal irgendwo von jemandem gelesen, nicht, der auch gesagt hat, ah, ich habe keine Talente, ich habe keine Gaben von dem lieben Gott. Und er hatte so einen, danach immer, nachdem er so einen Persönlichkeitstest gemacht hat, gesagt, ich habe ja 100 irgendwas Gaben eigentlich. Nicht? Öfters, wir merken das gar nicht, wir sehen gar nicht, was Gott uns gegeben hat in unserem Herzen, nicht? Was er uns für Fähigkeiten gegeben hat. Und auch das zu entdecken und den Herrn zu bitten, um dieses Licht, das zu sehen, weil diese Gaben sind ja nicht für mich, weil Gott hat jeder von uns geschaffen, um eine ganz spezifische Aufgabe in dem Reich Gottes aufzubauen, in diesem neuen Jerusalem. Nicht? Jeder der Apostel waren wichtig, nicht nur 11 Apostel, sondern 10, sollten halt 12 sein, die Ecksteine von diesem neuen Jerusalem sind. Und jeder von uns hat eine Aufgabe, dass keine andere hat, sagt der heilige John Henry Newman. Nicht? Gott hat jedem eine Aufgabe in dieser Welt gegeben, dass er keinen anderen Menschen gegeben hat, sagt er. Zitiert von Papst Benedikt, als er ihn selig gesprochen hat. Und das halt irgendwie zu entdecken und aber auch diesen Traum damit Gott träumen, also dass er träumen kann in uns, nicht? Und also wenn man einfach denkt, nicht, was da möglich wäre. Nicht? Ich denke an zum Beispiel ein christliches Davos oder ein, wenn man, ich habe gestern wieder mal nachgeschaut, es gibt so ein paar Bereiche zu nennen. Stellt euch vor, wenn wir unsere Gaben da, ein bisschen da mehr einsetzen würden, wir als Kirche. Es gibt in Wien über 3000 legalisierte oder eingeschriebene Prostituierte und 185 Bars, Lokale, so Geschäftsstellen, wo Prostituierte arbeiten, die legal sind, geschweige diejenigen, die nicht legal sind. 185 in Wien. Und um ein Problemstelle unserer Gesellschaft zu erwähnen, nicht? Alleinstehende Mütter, die gerne mal jemanden hätten, sodass sie überhaupt einkaufen gehen können. So schwer ist. Es gibt so viele Bereiche in unserer Welt, also dass wir nicht kleinlich denken. Ich denke an hier, ich träume immer nicht, dass wir irgendwann mal hier 24/7, 365 Anbetung hier hätten. Ich war mir jetzt schon 3-4 Stunden jeden Tag fast im Schnitt. Das ist eh schon ganz schön, aber da, auch da nicht, was da abgehen würde, wenn wir immer hier die Anbetung hätten. Nicht, was Gott tun könnte. Also die Gaben einzusetzen. Und dann fünfter Punkt. Ich glaube, wenn Gott träumt von uns, dann träumt er von Menschen und einer Kirche oder Menschen, die versuchen, die Kirche auch vor Ort aufzubauen. Ich glaube wirklich, dass die Kirche vor Ort auch wirklich die Hoffnung der Welt ist. Es gibt so viele Nöte und Bedürfnisse in der Welt, dass der Staat, einzelne Menschen, Organisationen, der Einzige, der das wirklich abdecken kann, ist die Kirche. Und wenn wir uns da ein bisschen mehr, also committen würden, nicht zu dem Ort, wo wir gerade sind, nicht egal, ob es jetzt eine Pfarre ist oder eine Gemeinschaft oder etwas hier, wie diese Gemeinde hier im Zentrum, wie der Pfarrer, der jetzt seine Pfarre da gelassen hat in Münster, über durch die Presse gegangen ist, eine Entscheidungsgemeinde ist, hat es so genannt. Das braucht halt Commitment, nicht von uns. Also sie ist weg und das ist halt eine riesen Herausforderung. Wir reden halt viel und überlegen auch gemeinsam darüber hier im Zentrum seit einigen Monaten. Nicht weg von einer Konsumentenkultur hin zu einer Jüngerschaftskultur. Und das braucht aber auch eben dieses Commitment von uns. Weil eben, Jesus braucht Leute, die sagen, okay, ich packe mit an. Nicht? Ich mache hier mit. Ich setze mich ein für das Reich Gottes. Und dann letzter Gedanke, und das ist so vielleicht ein bisschen eine Klammer eigentlich mehr. Aber ich glaube, gerade vielleicht für unsere Welt heute, da rede ich jetzt als katholischer Pfarrer, Priester. Ich glaube, Jesus, wenn er von uns träumt auch von Menschen, die eine große Liebe zur Kirche haben. Die wirklich eine große Liebe zur Kirche haben. Wir und der Heilige Geist haben beschlossen. Nicht das erste, das ist das erste Mal in der Bibel, wo wir sehen, ein Zeugnis davon haben, dass die Kirche irgendwie ein Selbstbewusstsein hat, dass wenn sie zusammenkommt, um etwas zu debattieren, dass da der Heilige Geist dabei ist. Nicht das erste Mal, wo wir das sehen. Das heißt, warum brauchen wir eine Kirche, fragt sich Romano Guardini, ja, dass nicht jedes Mal, dass ich das Wort Gott in den Mund nehme, letztendlich nur mich selber meine. Warum brauchen wir eine Kirche, dass nicht jedes Mal, dass ich das Wort Gott in den Mund nehme, eigentlich nur mich selbst meine? Und da ist einfach auch die Kirche für uns ein bisschen eine Korrektur, uns zu helfen, hey, tue ich jetzt meinen Glauben zusammenbasteln, wie es gerade mir gerade passt, oder lasse ich mich wirklich ein auf den Traum Gottes? Und da kann ich beginnen zu sagen, okay, also diese Voraussetzung von dir her, was du sagst, soll ich tun, das mache ich, aber das andere nicht. Nein, es geht um das Ganze. Es geht um ein Ja zu dem Ganzen, was Gott uns offenbaren wird und will und sagen möchte. So, und jetzt könnt ihr also endlich was essen und trinken gehen und so. Ich möchte euch lassen mit 3 Fragen und vielleicht anhand von diesen 6 Bereichen zu überlegen diese Woche. Was wäre wenn, warum nicht und warum nicht ich? Also erstmal, was wäre in, what would be if? Stellt euch vor, wenn wir keine Bettler hätten in Wien. Stellt euch vor, wenn wir keine Prostituiertenlokale hätten in Wien. Stellt euch vor, wenn es ein Projekt gäbe für diese ganzen alleinstehenden Mütter. Stellt euch vor, wenn wir das Problem der Abtreibung nicht mehr hätten in unserer in unserem Land. Stellt euch vor, wenn wir 365 Tage Anbetung hätten hier im Zentrum. Also da ein bisschen zu überlegen, also auch gerade vielleicht, wo brennt mein Herz, wo, also was bewegt mich in dieser Welt? Was wäre, wenn das anders wäre? Nicht? Erste Frage. Zweitens ist, warum nicht? Warum geschieht das nicht? Warum geschieht das nicht? Warum ändert sich das nicht? Und die dritte Frage ist, warum nicht ich? Warum nicht jetzt? Und Schlussgedanke von einem Kohlet, wenn du wartest auf die vollkommene, die perfekte Konditionen, wirst du nie etwas anfangen. Das ist eine freie Übersetzung von, wenn du immer nach den Wolken schaust, und dann wirst du niemals ernten. Und wenn du immer nach dem Wind schaust, wirst du niemals pflanzen.